Gewitterwellen.
Radio Kids, the Radio Star.
Kunst,
Musik, Malerei, Literatur.
Barat Radio.
Gesund, heut und morgen.
Kontrollverlust. Die Sendung mit der Jogginghose.
Nach den Perlen tauchen.
Kostbarkeiten aus den Tiefen des Radioarchivs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Kultur Around the World.
Kultur. 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 Kultur around the world.
Tja, mit dem Satz begannen die meisten Sendungen von Kultur around the world. Eine Sendung, die mich circa 5 Jahre lang begleitete. Und in diesen 5 Jahren entstanden circa über 40 Sendungen und Interviews mit mehr als 50 Gästen aus aller Welt. Ja, und dabei führten uns diese Interviews und Sendungen in verschiedensten Teilen der Erde, verschiedenste Länder, wie zum Beispiel Australien, Japan, Sri Lanka, in die Mongolei, Bhutan, Russland, Nepal, in den Iran, Syrien, Kasachstan, Armenien, Tschetschenien, in die Türkei, nach Gambia, Tansania, Nigeria, Ägypten, Rumänien, Albanien, Estland, Liechtenstein, Frankreich, Holland, Montenegro, Spanien, in die Ukraine, nach Kanada, in die USA, Costa Rica, Brasilien und Peru und wieder zurück nach Österreich. Und wenn ich mich so zurückerinnert, ist die Idee zur Radiosendung im Zuge der Gründung des Radionest Vöcklerbuck entstanden. Ich war damals schon begeisterter Hörer vom Freien Radio Salzkammergut und hatte damals eigentlich auch viel Zeit und sehr viel Lust, was Neues auszuprobieren. Ja, und da mich Kulturen und Länder immer schon faszinierten und ja gern unterschiedliche Musikstile aus allen Ecken und Enden der Welt entdecke, ja, so entstand dann auch die Idee zu dieser Sendung. Darüber hinaus wollte ich mit dieser Sendung auch Einblicke eben in die verschiedenen Länder, Kulturen und die verschiedenen Sprachen, Religionen, Ess- und Lebensgewohnheiten der Menschen geben und somit auch zu mehr Kulturoffenheit und Toleranz beitragen. Ja, das war mir immer schon ein großes Anliegen. Die erste Sendung ging dann im Jänner 2011 on air. Ja, ganz zu Beginn war da auch noch die Magdalena mit dabei, mit der ich gemeinsam die ersten Sendungen produzierte. Es sind jetzt schon wieder sehr viele Jahre vergangen, als Ende 2015 die letzte Folge von Kultur Around the World ausgestrahlt wurde. Und rückblickend kann ich nur sagen, dass ich viele außergewöhnliche, recht herzliche und offene Menschen im Rahmen der Sendung begegnet bin und es somit wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung war, all die Menschen und ihre Geschichten vor das Mikro zu holen, eben um über ihre Heimat und ihr Leben zu sprechen. Und ja, dabei geben die Geschichten der interviewten Gäste nicht nur Einblick in deren Kulturen und in deren Länder, wo sie her sind, sondern immer auch ein Blick in die Zeit, die ja immer auch von verschiedensten Veränderungen geprägt ist. So waren es unter anderem die Ereignisse vom arabischen Frühling oder die russische Eroberung der Krim, die Flüchtlingsproteste von 2012, aber auch ganz andere historische, politische Begebenheiten, über die ich mich mit den Gästen da unterhalten habe. Ja, und damit sind diese ganz persönlichen Geschichten immer ein Teil einer ganz großen Erzählung. In dieser Sendung möchte ich einige Perlen von Kultur Around the World hervorholen und wieder auftauchen und Revue passieren lassen. Und beginnen möchte ich mit einem Ausschnitt aus einem Interview mit Malole aus Fuerteventura, das ich 2012 aufgenommen habe.
jetzt bin ich wieder zurück mit Malole aus Fuerteventura, genau genommen. Und wir haben schon ein bisschen gesprochen über ihre Kindheit, haben wir ein bisschen gesprochen, und vielleicht können wir da nochmal ansetzen. Jetzt wollte ich fragen, wie funktioniert es da auf die Inseln? Ist da auf jeder Insel sozusagen ein ganz eigenständiges System? Also hast du jedes Insel eine Schule und ein Krankenhaus? Oder ja, wie funktioniert das genau? Wie kannst du das vorstellen?
Es sind 7 Inseln. 2 davon sind die größte Insel, sind die Hauptinsel, man nennt sie so. Und auf dieser Hauptinsel gibt es auf jeder von denen eine Universität. Eine ist in Teneriffa und die andere ist in Gran Canaria. Und jeder von diesen 2 Inseln hat auch mehr als ein Krankenhaus. Das hat 3 oder 4 Krankenhäuser, weil es sind mehr Menschen auch dort. Und dann auf jeder kleinen Insel, von der anderen 5, gibt es ein Krankenhaus. Und Schulen gibt es auch mehrere. Es gibt mehrere. So, es ist so geteilt, dass mehrere Dörfer eine Schule haben. Und dann gibt es einen Bus, den Kinder nimmt und zu der Schule bringt.
Zum Beispiel Gymnasium oder so?
Ja, Gymnasium gibt es noch weniger. Schulen, also wie heißt das, Volksschule, ja, gibt es mehrere. Und Gymnasium gibt es, in meiner Insel zum Beispiel, in Fuerteventura, gab es damals nur 2. Jetzt, glaube ich, gibt es 3 oder 4, aber ich bin alt.
Und wie viel Einwohner hat dann Fuerteventura zum Beispiel?
Fuerteventura hat das letzte Mal, wenn ich wusste, waren 100.000.
100.000?
Mein Dorf ist eine von den größten, hatte damals 7.000 Einwohner.
7.000 Einwohner. Das hört sich sehr gemütlich an, auf jeden Fall, auf so einer Insel.
Du kennst alle Menschen, wenn du fortgehst. Mein Mann geht auch, muss mit Auto fortgehen, weil es ist in dem Dorf gibt es nichts. Da kennst du alle Leute von der Insel dann, alle junge Leute.
Das ist schon interessant eigentlich dann. Also das heißt, du hast sozusagen schon einen vorgegebenen Freundeskreis eigentlich dann, oder? Weil du hast nicht so eine große Auswahl dann.
Ja.
Würdest du das dann als positiv bewerten, dass man sagt, das ist eigentlich cool, weil es so eine kleine Community ist, oder findest du,
hat das
Nachteile? Ja.
Nein, ich finde es positiv, dass du alle Leute kennst und dass es so klein ist und so. Weil man kennt den Arzt, man kennt der Lehrer, man kennt, sie kennen sich alle. Aber ich finde auch, dass die Leute von der Insel mehr reisen sollten, weil sie kennen nur dieses kleine Community und dieses kleine Leben da in diesem kleinen, sie wissen nicht, was es draußen gibt, von Filmen und so, aber es gibt mehrere Leute, die nicht reisen von der Insel.
Aha.
Und sie wissen nur, was in der anderen Insel passiert, aber nicht, was auf der Welt passiert.
Aber kommt man dann schon von der einen Insel dann öfters mal zur anderen Insel, oder ist das auch eher weniger?
Jetzt, im Moment, mit unserer schönen Krise in Spanien, es ist, ich habe zufällig vor ein paar Tagen mit meiner Mutter telefoniert und sie hat mir gesagt, du musst aufpassen, weil die Flüge jetzt sind viel teurer geworden. Mhm. Vorher hatten wir eine Hilfe von der Regierung und du hast weniger bezahlt als die anderen Menschen. Jetzt musst du super viel bezahlen. Es gibt
du hast zum Beispiel Flüge billiger nach Fuerteventura bekommen wie wir andere.
Ja, genau. Wenn du mit mir fliegst, dann wenn wir von einer Insel zu einer anderen Insel fliegen, du bezahlst eine Preise, ich bezahle eine andere Preise.
Ja, wirklich?
Ja. Und es sollte für mich billiger sein. Für mich selber nicht, weil ich in Österreich angemeldet bin. Du musst dort angemeldet sein.
Okay.
Aber für die Leute von dort. Es ist sowieso teuer geworden jetzt. Und das war ein Problem zum Beispiel, jetzt das wieder weißen. Als ich ein Kind war, mein Zahnarzt war in einer anderen Insel. Weil in unserer Insel gab es keinen Zahnarzt. Ja. Dann musste meine Mutter mit mir und mit zwei von meinen Schwestern jedes Monat in eine andere Insel fliegen. Das kostet
jedes Mal super fliegen, viel. Also es sind keine Fähren.
Es gibt Fähren, aber das dauert zu lang.
Ah, wirklich?
Und es hat sich nicht ausgesellt für meine Mutter. Und weil wir eine große Familie haben, haben wir auch Hilfe gehabt für den Flug.
So vom Staat?
Vom Staat, ja. Und dann sind wir jedes Monat in eine andere Insel geflogen. Und ich fliege, seit ich ein Baby bin.
Wow. Weißt du ungefähr, wie viele Flüge hast du dann schon gemacht in deinem Leben?
Ja, keine Ahnung. Es waren so viele. Weil nur als Kind bin ich jedes Monat geflogen, hin und zurück, mindestens einmal.
Wow.
In kleine Flüge, muss ich sagen. Ja, die Flugzeug war super klein und aber lustig.
Wer sind die Inseln dann entfernt? Also was ist die nächste Insel zu der Fuerteventura zum Beispiel?
Fuerteventura, ich glaube, Sahara ist näher als Gran Canaria, weil Sahara ist 100 Kilometer und Gran Canaria muss auch so ungefähr 100 Kilometer sein. Bueno, no. Ja. Nein. Lanzarote und Fuerteventura, weil Lanzarote und Fuerteventura sind super nah. Du siehst Lanzarote und South Bay ein Teil von Fuerteventura.
Okay.
Aber dann Gran Canaria ist besser.
Thank you.
Nach diesem kurzen Aufenthalt in Fuerteventura geht es sogleich weiter nach Japan. 2013 interviewte ich Hitomi, eine junge Austauschstudentin aus Japan, die einige Zeit in Wien lebte. Mit dabei ist auch Max, der ein Jahr in Tokio lebte. Gemeinsam tauchten wir ein in die außergewöhnliche Kultur Japans und ergründeten die Eigenheiten der japanischen Sprache, was auch zu einigen Verwunderungen führte. So, nach diesem Lied von Toshinori Kondo, gemeinsam mit DJ Crush, bin ich wieder zurück mit Hitomi aus Japan und Max, der vor kurzem in Japan war. Und jetzt würde ich mit euch beiden gerne ein bisschen über die japanische Sprache sprechen, beziehungsweise über die japanische Schrift, weil das ja ein ganz ein eigenes System wieder ist. Dann ist mir zu Anfang, habe ich kurz überlegt, weil wir sind auch ein paar Wörter eingefallen, die ja wir auch hier kennen sozusagen in Österreich, die von Japan kommen. Da sind mir so Sachen eingefallen wie Taifun, Kamikaze, Sushi, Kimono, Karate und Sumo. Und so ein paar Sachen. Viele aus dem Bereich von Kampfsportarten zum Beispiel, da sind einige bekannt. Generell wollte ich mal wissen, vielleicht könnt ihr mir das erklären, ist eigentlich die japanische Sprache ähnlich mit dem Chinesischen?
Ja, genau. Ja.
Also ja, es ist so, dass viele dieser Schriftzeichen, die kommen eigentlich alle aus China, sind dann verändert worden, vereinfacht worden teilweise. Und viele Wörter auch, also alle Wörter von Dingen, die erst später irgendwie entwickelt wurden und mit der Kultur aus China nach Japan gekommen sind, sind eigentlich chinesisch. Und nur Wörter, die ganz elementar sind für Dinge, die es immer schon gab, die sind richtig japanischen Ursprungs. Mhm. Und ganz neue Dinge, ab dem 18. Jahrhundert oder so, oder früher schon, oder auch jetzt auch so technische Begriffe und Computer und Chemie oder eben Naturwissenschaften generell, die sind dann oft aus dem Englischen und werden dann eben an die japanische Silbenschrift und Aussprache angepasst. Also gibt es diverse Beispiele, auch jetzt so neuere Dinge wie Kaffee zum Beispiel heißt Kohi oder Bier heißt Biru und solche Dinge. PC heißt Pasokon, also Personal Computer. Diese Werte sind auch sehr viel.
Okay, also das wären dann schon, also man kann schon sagen, dass es so eine Art Anglizismus dann in Japan ergibt.
Sehr, sehr viel, ja. Aber der Großteil ist doch eher aus dem Chinesischen.
Mhm. Und kann man dann auch sozusagen die chinesische Schrift ganz normal sozusagen, wenn du Japanisch gut kannst, kann man sozusagen auch die chinesische Schrift lesen? Kannst du die chinesische Schrift ganz normal lesen?
Ja, nein. Ja, dann da. Chinesisch,
ja.
Chinesisch, das, ja. Ich kann nur sehen, aber ich kann nicht aussprechen. Weil Chinesisch und chinesische Aussprache und japanische Aussprache ist ganz anderen. Also ich kann nicht verstehen.
Also die Sprache ist unterschiedlich, aber die Schrift ist ähnlich sozusagen.
Genau.
Kann man so sagen. Und was mir auch einfällt jetzt noch, es gibt ja auch viele Wörter auf Japanisch, die es ja bei uns sozusagen gar nicht geben würde. Ja? Also ich habe mal ein Wort gehört, vielleicht weißt du, wie das Wort heißt. Das beschreibt eine Frau von hinten, die von hinten hübsch aussieht, aber von vorne eher hässlich ist.
Ich kenne das Wort.
Ja, du kennst das Wort.
Ja, das Wort heißt Bakshan und das kommt aber auch aus dem Englischen und Deutschen.
Ach so.
Das ist während dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, entstanden. Das eben Bak, also Bak ist von Back und Shan ist von Schön.
Ah.
Und das bedeutet eben, dass jemand, der von hinten schön aussieht, aber von vorne dann nicht so.
Ah, okay. Was? Kennst du das Wort nicht?
Was? Was bedeutet?
Bakshan. 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 後ろから見るとあの姿、あの人の姿はなんかかっこいいって、うん、でも
back is
そう
of English
そう
で
schön
いや Rücken ja schön ist auf Deutsch
genau.
Ah okay ich verstehe ja ja
kennst du das Wort
ja ich zum ersten Mal höre ich Entschuldigung
Als nächstes begeben wir uns in ein sehr, sehr, sehr kleines Land. Hier nun ein kurzer Ausschnitt aus dem Interview mit Manuel, der uns die Eigenarten der konstitutionellen Erbmonarchie Liechtenstein auf humorvolle Weise vorführte.
Weißt du, du sagst eben in den, ich hab's den Fürsten da. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man so am Fürstentum lebt oder wie habt ihr überhaupt eine Demokratie?
Wie kann man das beschreiben?
Ist das eine Mischung zwischen Monarchie und Demokratie oder wie schaut das aus, das politische System?
Also nennen wir es mal beim Namen, obwohl ich gar nicht sicher bin, ob ich es jetzt richtig nenne. Ich glaube, offiziell heißt unser Staatsform konstitutionelle Erbmonarchie auf parlamentarisch-demokratischer Basis. Da gibt es auch die T-Shirts, wo das draufsteht, und dann und du. Also ja, wir machen uns da auch einen Spaß draus. Und ja, es ist eine Monarchie. Also der Fürst hat bei uns das letzte Veto, also das Veto überhaupt. Also er kann gegen alles stimmen eigentlich. Er legt sein Veto ein. Aber wir haben trotzdem einen Landtag und es ist, man muss sich das jetzt nicht, darf sich das nicht zu hart vorstellen, weil man muss auch sehen, wir sind 36.000 Leute. Im Landtag haben wir, ich glaube, wir haben 24 Abgeordnete. Also ich weiß jetzt nicht, ob das die Hörer alles interessiert, um das, aber und vielmals kennt man die halt auch, oder so. Weil man kennt sich oftmals noch in Liechtenstein, wenn man sich über die Straße auf der Straße begegnet. Also. Und dann ist man also ein Fürst auch nicht. Also und dann gehen halt die Themas sind dann oftmals, ich war auch schon da mit der Schule, haben wir dann einen Besuch mal im Landtag gemacht und dann bestimmen die auch manchmal ab, ob sie eine Waschmaschine im Gymnasium jetzt kaufen wollen oder nicht.
Wirklich, okay. So Dinge. So banale Sachen.
Vielmals banal und es ist vielmals auch, ich finde es eher schon fast schon schnuckelig und herzig und süß, wie die dann halt reden und debattieren über die Dinge. Obwohl es auch teils ganz ernsthafte Sachen, also wir haben jetzt gerade über das Homo-Gesetz abgestimmt und da war ich selbst überrascht, dass glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr, um 70% also für die Homo-Ehe auch gestimmt haben.
Also dafür?
Dafür, ja. Also es, ich glaube, jetzt ist es schon eingeführt, ja. Und wir sind ja eigentlich sehr späte Leute in solchen Dingen, nämlich Frauenwahlrecht war bei uns, ich glaube, wir waren das letzte Land, 1986 haben wir das Frauenwahlrecht.
Ja, das ist sehr spät. Ja.
Das ist so, ja,
ich war verwundert bei der Schweiz, weil ich glaube, die haben das in den 70er Jahren, 74, 76 sowas gehabt. Oder so. Und da haben wir schon gedacht, die waren schon sehr spät dran. Aber Liechtenstein ist natürlich, da hat es keine Revolution, keine Frauenrevolution, keine Frauenbewegung gegeben bei euch. Oder wie ist das zustande gekommen?
Ich glaube, das Emanzipation, dieses Wort, ist noch gar nicht da angekommen.
Das ist nicht
das ist vielleicht so eine Art von getrocknetem Heu oder so. Wir kennen uns nur da aus. Halt Bauern mit Fürsten sind wir eigentlich. Und mit Geld. Also sehr interessante Kombination.
Das Interview mit Manuel habe ich 2011 aufgenommen. 2011 war ein Jahr des Umbruchs in der arabischen Welt. Infolge der Proteste und Revolutionen führte der arabische Frühling zum Sturz mehrerer Regime. So auch in Ägypten, wo der langjährige Präsident Husni Mubarak zurücktreten musste. Mit einer jungen Frau aus Wien, Minerva, die immer wieder in ihr Heimatland Ägypten zurückkehrt, sprach ich über diese prägende Zeit und wie sie sich für ein neues Ägypten hier in Wien engagiert. Zuvor aber noch ein Ausschnitt aus einem Interview mit Tenzing aus Bhutan sowie Amar, einem Palästinenser aus Syrien, der nach seinem sechsmonatigen Praktikum in Österreich wieder nach Syrien zurückkehren wollte. um dort im Tourismus tätig zu sein. Wir sprachen über die Proteste und die komplexe Situation in Syrien und seine Hoffnung, dass die Revolution in Syrien den Menschen zu einem besseren Leben verhilft. Doch wie er sagt, there is no way to go back.
We all know it from the news now, it's really bad, the situation in Syria. And I don't want to talk too much about it, but I just want to know what are your feelings about that
situation? Everything is going better. Whatever is happening, actually the thing that it's happening on the media, it's different than the reality. This is first. I cannot tell the details because no one knows. But as I was there and I came in the middle of the situation, so far in my town, the situation was not good from the protesters and in the same time from some people from the government. The people, they want changing, and the government, they want changing as well. It's different and complicated story because we are in the middle of too much complicated political situation in the world. Like when you talk about hot point, about political hot point or war things, it's in Syria. Everyone knows, like, it's the first news in all around the world. But always the media, it's different. Don't trust the media. I'm sure everyone knows that it's happening from here and from here. The situation is bad. And I think it's now better. The people want changing. The government are changing. But still the situation needs time. But whatever will happen after, I think it's going to be better. It's going to be
better. And what do you think will be the big change in the end? Like, I mean, do you think that Assad will fall at least, or what?
No, I don't think so.
You don't think so?
But
do you think that the situation will change because of the protests, or?
I don't think he will stay for after, but it's for now at least, no. But I think the situation will be changed, like, because as he said once, or one of his speeches, there is no way to go back in time. Like everything now, we are talking about another step. So there is no way to go back the steps. Any step back, it mean exploding the area. Everything is going forward. There is nothing to go back. He said this, and I told you, it's complicated network. Russia is interested in Syria, China, America, United States.
The international background as
and
well.
Then so. Israel are interested, Turkey. Everyone is interested in Syria because Syria is in the middle of the... Everyone is interesting.
Yeah.
Everyone. So it's kind of complicated as a political situation. No one can talk about it. If you go to the news now, maybe the expert people in politics all around the world, they talk about Syria.
Yeah,
but absolutely. Everyone has different opinion, and no one arrived to the right opinion. No one can understand what will happen tomorrow. This is the thing, because no one understands.
Yeah, we will see in the end and what happens.
But at the end, I think it will be better for Syria.
Hopefully. I hope for the Syrians it will be better. Yeah.
I hope for the Syrians, and I hope for everyone to visit Syria. Actually, it's good that what is happening in Syria, because now everyone knows about Syria. Whatever the way they know about it. And then our job, we as working in tourism, it's to let the people know the real image about Syria, not the image now the media create or the situation created by itself. So I hope.
Yeah, we will see what happens there.
Saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again in the cold, cold night. In the cold, cold night.
Den arabischen Frühling eingehen, beziehungsweise auf die Revolution von Ägypten. Und ich wollte einfach mal wissen, was für die der arabische Frühling bedeutet. Jetzt noch die ganzen Revolutionen, was wir gehabt haben in Libyen, Tunesien, dann Ägypten, was auch schon wieder ein Jahr zurückliegt. Wollte mal fragen, was das Ganze bedeutet für dich, der arabische Frühling? Was nimmt das alles mit ein?
Der arabische Frühling im Großen und Ganzen bedeutet für mich ein großes Zeichen, dass jeder, der was will, der einen bestimmten Willen hat, was zu tun, es auch tun kann, auch wenn er nicht alle Fähigkeit dazu hat. Mhm. Aber dass der Wille alleine schon mal reicht, um den ersten großen Schritt zu machen.
Der Wille war auf jeden Fall da bei der Bevölkerung, das haben wir gesehen. Ja.
Und das war vielleicht auch das erste Mal, wo die Medien auch gezeigt haben, dass Christen und Muslime sehr wohl eine Hand sein können. Ja. Und da war einfach kein Platz, um das irgendwie anders zu zeigen, weil es nicht anders war. Mubarak, wenn man ihn vergleicht mit anderen arabischen Präsidenten, war er vielleicht einer der gütigsten, ja, unter ganz großen Anführungszeichen, ja, weil er nicht gütig ist. 30 Jahre sind viel zu viel.
Ja, die waren alle sehr lang an der Macht,
ja, das war. Aber wenn man sich jetzt wirklich unter die Lupe nimmt, was Ägypten für ein Land ist, allein von der geografischen Lage, von der Geschichte, von den Rohstoffen, die über die Ägypten verfügt, Baumwolle zum Beispiel, ja. Auch ganz, ganz viel anderes. Tourismus ist ganz groß in Ägypten, ja. Macht uns eigentlich zu einem der reichsten Länder der Welt. Aber wir sind ein dritter Weltland. Und das liegt daran, dass der Mubarak und seine Familie und viele, viele Politiker das Land wirklich materiell ausgenutzt haben. Und das ist der Grund, wo ich wirklich nicht einsehe, warum jemand so lange an der Macht ist.
Also du siehst auch da die Hintergründe dafür, für die arabische für die Revolution in Ägypten.
Natürlich, die Leute haben Hunger, die Leute arbeiten viel und kriegen dafür nicht Geld genug. Die Leute sind bildungshungrig und kriegen aber keine Bildung. Viele Kinder, die bedürftig sind, Straßenkinder, sehr viele Straßenkinder. Warum sitzen diese Kinder nicht in der Schule?
Also du weißt, wie du das mitverfolgt hast da am Anfang, wie das alles entstanden ist, was hast du da für ein Gefühl gehabt, warst du da froh, dass das passiert? Ich meine, weil du bist ja in Österreich mehr oder weniger zu Hause.
Also es geht mich eigentlich persönlich nicht viel an, weil es in meinem Leben nicht viel ändert. Ja. Aber bei mir hat es schon mit der Tunesien, also eben in Tunesien angefangen, weil in Tunesien, als da die Revolution war, also innerhalb von 3 Tagen war er ja weg.
Genau, das ist schnell gegangen.
Und ich habe mir einfach gedacht, das wäre super, wenn das in Ägypten passieren wird. Und dann ist es in Ägypten passiert, aber 18 Tage hat es gedauert.
Was auch relativ schnell ist, wenn man es mit Syrien vergleicht.
Ist schnell, aber du weißt ja nicht, wann es endet, wenn es anfängt.
Genau.
Und ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich war am Stephansplatz, da waren unsere Demonstrationen und ich habe geschrien.
Und also ich habe, muss man zu sagen, ich habe von dem, was wir vorher schon gesprochen
haben. Die Jugend
haben,
für Ägypten in Österreich war am Stephansplatz und da habe ich diese Jugendlichen noch nicht gekannt. Ich war privat dort. Mhm. Ich habe dort wirklich geschrien, genauso wie sie. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin zu Hause und ich demonstriere. Und das war vielleicht in Österreich das erste Mal, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin zu Hause. Aha. Weil ich irgendwo ein Stück von zu Hause beschützt habe oder es mir so vorkam.
Also für die ist dann doch die Heimat, wo liegt die dann? Ist die dann mehr in Ägypten oder mehr in Österreich? Kann man das sagen? Oder ist das?
Das ist eine total schwere Frage.
Das ist jetzt die
eine Frage.
Oh. Aber weil du das gerade so ausgesprochen hast.
Ja, ich weiß. Also für mich ist das allererste Zuhause natürlich Ägypten. Nur dort lebe ich nicht. Ja. Österreich ist für mich, ich kann das veranschaulichen, Österreich ist für mich wie das Zuhause meiner besten Freundin. Ich fühle mich sauwohl, aber ich bin ich zu Hause. Mhm. Ja? Und Ägypten ist für mich einfach das Zuhause mit allem Schönen, mit allem Unschönen. Es ist einfach mein Zuhause und ich liebe es. Ich will einiges daran zum Besseren ändern für die Leute dort, weil sie wirklich was Gutes verdienen und weil sie wirklich begabt sind. Also hier, die Ärzte, hier sind ja, es gibt ja ganz viele arabische Ärzte in Österreich, in Europa und in Amerika. Und Nobelpreisträger haben wir auch viele, also Ägypter, die aber nicht in Ägypten leben.
Ja, ja. Stimmt. Warst du dann 2011 im Sommer auch in Ägypten?
Nein, ich war im, also 2011 war ich nicht in Ägypten, das ist aber nichts mit der Revolution zu tun, okay, aus privaten, okay, Gründen. Mein Bruder war in Ägypten, mhm, und er hat zum Beispiel gesagt, er hat, also wenn er nicht wüsste, dass dort eine Revolution stattgefunden hat,
hätte das nicht mitbekommen.
Hätte das nicht gemerkt.
Unglaublich, ja.
Aber es gibt andere Leute, die was anderes sagen. Ja. Es kommt, mhm, hier wieder darauf an, wo man wohnt.
Sicher,
weil es ist ein, weil am Tahrirplatz, wenn du dort lebst oder dort in der Nähe, dann kriegst du natürlich alles mit. In Alexandria, die Medien haben, waren jetzt nicht wirklich auf Alexandria fokussiert, weil dort einfach nicht der Tahrirplatz ist. Ja. Aber wir kommen aus Alexandria, mein Bruder war dort und der hat gesagt, es ist alles wie früher, es ist nur alles teurer
geworden. Es war ja eine zentrierte Revolution, es genau, war ja einfach größtenteils andere Tahrirplatz.
Genau, genau, auch wenn die Leute am Tahrirplatz wirklich von überall waren, aber das war das Zentrum.
In einigen Sendungen von Kultur Around the World habe ich mich mit meinen Gästen auch über das Leben von Frauen in muslimisch geprägten Ländern unterhalten. So auch mit einem jungen Iraner, den ich in Linz kennenlernen durfte und der anhand einer Geschichte seiner Mutter über die Kleidervorschriften im Iran spricht. Ein Thema, das nichts an Aktualität eingebüßt hat. Gleich im Anschluss gibt es dann noch einen Ausschnitt aus einem Interview zu hören, das ich mit Julia geführt habe. Julia war zu Besuch in Palästina und berichtete uns über ihre Erfahrungen, die sie als Frau vor Ort machte und über den inneren Widerspruch, den sie dabei erlebte.
Was ich auch noch kurz wissen wollte, ist, weil man immer so das Bild hat, so wegen die Frauen im Islam zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen? Ist das schon im Iran recht fundamentalistisch oder beziehungsweise recht strikt für die Frauen? Eben halt mit Verhüllung und beziehungsweise gibt es ja verschiedene Regeln für die Frau zum Beispiel. Wie wird das gehandhabt im Iran? Wie kann man sich das Leben von einer Frau sozusagen dann mehr vorstellen?
Ja, das ist ein bisschen auch schwieriges Thema. Als eine Frau, das ist ein bisschen schwierig. Zum Beispiel, ja, ich glaube, kann ich nur Beispiele sagen.
Ja.
Zum Beispiel in meinem Heim in Sudiran, in Buschehr, wir haben ein schönes Meer und ja, alle Männer dürfen dort schwimmen und ja, frei sein. Aber zum Beispiel, meine Mutter ist über 60 Jahre und sie muss mit ja, dicke Kleidung schwimmen und sie darf nicht mit Bikini und so sicher. Aber ja, so ist schwierig. Ja, die Frauen wollen auch gleiche Situation wie Männer haben, aber ja, das passt nicht jetzt.
Und gibt es auch dann so sozusagen so Frauenbewegungen auch im Iran, die was dann auch versuchen dann auch ein bisschen mehr die Gleichberechtigung hervorzurufen oder?
Nicht nur Frauen, ich glaube alle junge Leute und alle intellektuelle Leute wollen etwas passieren, aber langsam, nicht einfach und einmal als ein Krieg und so. Ja, die machen Kritik und ja, die machen das langsam, die wollen mehr Freiheit haben.
Okay.
Ja, aber das geht nicht im einen Tag, ich glaube. Das braucht Zeit und muss man Geduld haben, ja.
Okay. Jo, dann danke mal für den Einblick in die Religion.
Iran. Danke dir.
Und ich sage, jetzt spielen wir mal ein eher mehr was Traditionelles.
Ja, das schon. Und das ist eine traditionelle Musik. Und aber schon mit, wie soll ich sagen, das ist ein neues Kombinieren. Und kann man in dieser Musik auch die anderen Instrumente von anderen Plätzen in der Welt hören. Zum Beispiel diese Tabla von Indien, auch diese Setar von Iran.
Okay.
Zusammen, ja.
Und der Künstler heißt
Masoud Chaudhry.
als Frau dort zu sein, heißt schon, sie in gewisser Weise darauf vorzubereiten, anders unterwegs zu sein. Das heißt zum Beispiel, wie ziehe ich mich an? Ja? Einfach zu schauen, dass gewisse Körperstellen bedeckt sind. Das heißt, keine figurbetonte Kleidung zu tragen oder einfach die Ärmel bis über die Ellbogen oder also bei den Knöcheln, bei den Füßen ganz genauso. Ich muss jetzt nicht kopfbedeckt herumlaufen sozusagen, das war mir wichtig, weil ich einfach kein Muslima bin. Ja? Und um das auch irgendwie klar zu machen nach außen, das hat auch überhaupt niemand gefordert von mir sozusagen. Aber es ist natürlich so, dass es eine relativ klare Vorstellung gibt von der Rolle von Frauen. Es war einfach schwierig zum Beispiel mit Frauen alleine in Kontakt zu sein, ja, in der Gegenwart von Männern. Wenn du mit Frauen ganz alleine irgendwo bist, entstehen ganz, ganz neue Situationen und das ist irgendwie spannend, wenn du merkst, irgendwie, hey, hinter dem Schleier, da ist eine ganz andere Person. Mhm. Ja. Wir waren in einem Hammam. Das war irgendwie ganz spannend in Nablus. Da dürfen nur Frauen rein an dem Tag, da darfst du dort nicht fotografieren. Und dort irgendwie zu erleben, was passiert und der Schleier fällt, das war super spannend. Ja. Und das war für mich ganz angenehm, irgendwie nach 2 Wochen einmal endlich wieder im Schneidersitz mit Ärmel los zu sitzen und einfach Zigaretten zu rauchen, ohne angeschaut zu werden und irgendwie herumzutanzen und mit allem zu wackeln, was geht. Und irgendwie es war und zu sehen, die palästinensischen Frauen machen es ganz genauso. Ja. Das war irgendwie ein ganz cooler Moment. Ja. Aber genau, aber in der Öffentlichkeit schaut die ganze Situation sehr anders, sehr viel anders aus. Also es gibt Sitzordnungen im Bus. Ja? Okay. Mhm. Oder also wir waren natürlich mit männlichen Kollegen unterwegs und man ist gewohnt, dass man sich ab und zu mal so antätscht oder sie angreift. Ja? Einfach halt so, keine Ahnung, ein Klaps gibt oder so irgendwas, das geht nicht dort zum Beispiel. Ja. Oder? Und da gab es eine Situation, die war auch ganz spannend, da war ich mit einer Kollegin in einem Café und das war irgendwie schon eine ganz große, ein großer Hingucker, dass 2 Frauen irgendwie in ein Kaffeehaus gehen und sie dort alleine einen Kaffee bestellen.
Also ohne männliche Begleitung
sozusagen. Korrekt, und dann haben wir einen spanischen Reisenden getroffen, von dem wir irgendwie dann mitgekriegt haben, dass der auch Olivenernten war eben. Wir haben uns dann verabschiedet von dem mit den spanischen Küsschen links und rechts, wie das jetzt so üblich ist bei den Spaniern. Und ich habe einfach gemerkt, das war nicht okay. Ja? Also ich habe gemerkt, das hat definitiv einfach eine Grenze überschritten, wo das, ja, die für die Männer nicht, es war nicht okay. Einfach, war eine sehr schwierige Situation. Also
das verlangt ein bisschen Kultursensibilität dann auch, wahrscheinlich, bei solchen Situationen. Ja.
Oh ja, auf jeden Fall. Mhm. Wobei es natürlich schwierig ist irgendwie. Es gibt Dinge, wo ich denke, die sind halt einfach anders, aber das ist okay. Und das ist mir jetzt fern, das irgendwie zu bewerten sozusagen. Das muss ich auch überhaupt nicht. Und dann gibt es Sachen, die so weit weg sind von meiner Vorstellung von wertschätzendem Umgang miteinander zum Beispiel oder Achtung und Respekt voreinander, wo es dann tatsächlich Situationen gibt, wo es schwierig ist, nichts zu sagen oder sich zurückzuhalten oder so irgendwie. Ja. Mir war immer wichtig, total sensibel auf die kulturelle Situation dort und auch auf Sitten und Normen einzugehen, einfach weil ich Besucherin bin dort vor Ort, einerseits. Und andererseits sind mir aber gewisse Dinge wichtig. Das war manchmal ein bisschen schwierig zu vereinbaren. Ja.
Das glaube ich, ja, sicher.
Genau. Aber, ja, es gibt wahrscheinlich auch keine Lösung dafür sozusagen. Muss es vielleicht auch gar nicht.
Neben den Interviews mit Gästen aus aller Welt waren es eben auch die Erfahrungen, die Menschen, die hier in Österreich leben, mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen gemacht haben. So sind es Erfahrungen wie jene von Eva aus Atzbach, die 5 Monate lang in Tansania in einem Hilfsprojekt für Kinder verbrachte, die sehr viel preisgeben und zeigen, dass die Begegnungen und der Austausch für alle eine Bereicherung sind. Gleich im Anschluss habe ich noch einen ganz besonderen Ausschnitt aus einer Sendung mitgebracht. In dieser Sendung habe ich bei einem Spaziergang durch Atnang Menschen gefragt, wie sie die Weihnachtstage verbringen. Und dabei hat sich mir die unglaubliche religiöse und kulturelle Vielfalt der Stadt offenbart, wie das kurze Interview mit ein paar jungen Burschen in Atnang sehr schön zeigt.
Was war eigentlich so eine Situation, die was die einfach, sagen wir mal, so vom Sessel gehauen, wo du gesagt hast, mit dem hast du absolut nicht gerechnet in Tansania. Hat es dir irgendwas gegeben, wo du einfach völlig überrascht warst, auch wenn du jetzt vorher einen Reiseführer gelesen hast und dich informiert hast, was du jetzt sagst, wow.
Es hat viele Situationen gegeben. Eben. Also das, die erste Begegnung mit den Kindern, die hat mich so, also wie sie alle 160 rund um mich gestanden haben und jeder geschaut hat, dass er mich berühren kann, das war schon. Mhm. Und was mir auch taugt, ist irgendwie, die Eltern, die Leute wissen nicht, wie alt das sind.
Ah.
Also das ist irgendwie, und auch die Zeit. Ich meine, am Anfang bin ich mit dem nicht klar gekommen. Ja, um 8 Uhr fangen wir wieder an in der Arbeit und ist die halt um 7:45 unten und ist noch kein Mensch da. Und ja, um 8:30 kommt dann vielleicht einmal wer. Also das ist echt ein wenig gewöhnungsbedürftig. Also wenn man das so als Europäer gewöhnt ist, dass man da schaut, dass das passt und die Uhr gewohnt ist, da wird man am Anfang dort echt gescheit in der.
Ja, ich meine, das ist ja die Lebensphilosophie.
Ja, also voll. Aber irgendwie mit der Zeit dann ist es irgendwie eh ganz nett, wenn man halt, ah ja, geht es ja nicht ganz aus, ich schaffe es nicht genau, aber es wurscht, der wird schon warten oder. Also das ist cool.
Was hast du dann, was glaubst du, hast du dort gelassen bei den Leuten, wo du sagen kannst, vielleicht haben sie von dir mal was gelernt oder hast du einer zeigen können, das einen Lebensalltag vielleicht bereichern konnte oder glaubst du, du hast irgendwas erreichen können in der Zeit, wo du dort warst?
Ich hoffe, das mit der Gewalt vielleicht überdenken oder dass da das Bewusstsein ein wenig geschärft worden ist, wie es auch vielleicht dann gesehen haben, dass es ohne Gewalt geht. Also das hoffe ich echt. So haben wir gesagt, sie dann so, ich telefoniere auch noch manchmal mit einer, aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Also, aber das hoffe ich schon. Und ich habe einen auch meinen Blockflöten durchgelassen und habe es einer gelernt, wie es geht zum Spülen. Und die Wippen hoffe ich, hat einer auch ein wenig was gebracht, ein wenig so eine Erinnerung an mich. Also ja, also ich hoffe, dass vielleicht ein bisschen mehr über Sachen einfach nachdenken und nicht alles einfach so hinnehmen, wie es sind.
Okay, ich glaube, die nächste Frage hast du mir schon beantwortet, ob du sowas nur mehr machen würdest, aber ich glaube, du bist
ja, auf jeden Fall. Ja.
Und glaubst du, also kannst du andere Leute vielleicht einen Tipp geben oder irgendwas mit einem Weg geben, die sowas Ähnliches vorhaben jetzt? Irgendwas, was dir einer sagen kannst, hey, das ist vielleicht wichtig oder das kann man vielleicht machen, wenn man dorthin kommt oder keine Ahnung, irgendein Tipp?
Ich glaube, also wenn man das macht, dann, also der Tipp ist einfach, dass man sich selbst treu bleibt und auch die Sachen sagt, wenn man findet, wenn man was nicht okay findet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, am Anfang habe ich nämlich manchmal zugeschaut und habe nicht gleich was gesagt, weil ich mir einfach auch nicht traut habe, weil ich dort neu war. Aber ich glaube, das kann man schon, da, das ist ganz wichtig, dass man sich selbst treu bleibt, glaube ich.
Feiert ihr Weihnachten in der Familie oder?
Nein, nicht wirklich.
Warum nicht? Weil?
Weil, ja. Nein. Wir haben eine andere, ja. Mein Papa hat eine andere Religion und deswegen feiern wir keine Weihnachten.
Der ist?
Zeuge Jehova.
Zeuge Jehova, interessant. Und deine Mama ist, was hat die für Religion?
Ohne Bekenntnis.
Deswegen lässt sich das ganz ausfallen, das Weihnachtsfest.
Ja.
Darf ich
auch
was
sagen? Ja?
Wir feiern Weihnachten am 7. Januar.
Aha, warum?
Ja, ich bin serbisch orthodox.
Und wie macht sie, wie gestaltet sie das Weihnachtsfest?
Wir feiern das ganz normal, wie jeder.
Also so mit Weihnachtsbaum, mit der Familie?
Nicht, wir haben einen anderen Kalender und das ist halt an anderen Tag.
Okay. Und warum feiert sie, weißt du, warum sie denn einen anderen Tag feiert?
Ja, weil bei uns gibt's, ich weiß nicht. Kalender, der alte. Weil wir halten sie am alten Kalender, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Es gibt einen neuen und einen alten. Und wir halten sie an den alten.
Okay.
Es gibt schon einen Kalender, der ist von 2012.
Und auf jeden Fall, aber das Weihnachtsfest schaut bei euch genauso aus. Also, genau. Und woher kommt deine Familie dann?
Also, halt, meine Eltern sind da geboren, aber halt, ihre Eltern sind aus Serbien.
Aus Serbien, ja. Okay.
Ich fahre gar nicht.
Du fährst gar nicht, warum?
Ja, ich habe eine ganz andere Religion.
Was habt ihr für eine Religion?
Ich bin Islam.
Und wie feiert ihr das Weihnachten? Gar nicht, oder?
Nein,
oder?
Gar nicht.
Weil ihr habt ja auch frei. Also ja, wie hast du denn heuer verbracht den Abend?
Ich war bei ihm. Oder wir waren draußen, ich weiß nicht mehr.
Okay. Und was feiert ihr für Feste dann?
Bayram. Das ist auch so. Das ist auch so ähnlich.
Weißt du, um was da geht bei dem Bayram?
Nein.
Okay.
Ich bin nicht so. Ich glaube nicht so an. Ja, nein, ich weiß nicht, wie das sagen soll. Ja, genau, ich bin nicht so religiös.
Bist nicht so religiös, ja. Jetzt wollte ich dich nur kurz fragen, weil du gesagt hast, der Papa ist von den Zeugen Jehova. Was feiert ihr generell, Feste oder gar keine Feste?
Wir feiern schon Feste, aber wir feiern nicht den einzigen Gott und nicht unsere Feiern, ja.
Okay, und wann feiert ihr da was?
Da feiern wir zum Beispiel Boah, ich weiß nicht mehr.
Alter, mit Schatzen, Martin.
Ich weiß nicht mehr.
Bist du generell religiös oder ist das für dich kein Thema?
Ich bin nicht so religiös, aber ich kenne Zeugen Jehovas schon 17 Jahre, bin da aufgewachsen. Und ja, ich glaube schon an Gott.
Du glaubst an Gott. Und gehst du irgendwo hin in einer Institution, in einer Kirche oder wie schaut das aus?
Da gehe ich in Versammlung, das ist in Schwanenstadt. Und da, ja, da feiern wir Gott.
Wie schaut das aus? Wie feiert sie das?
Zuerst kommen wir rein, dann grüßen wir höflich und reden über Probleme oder sonst welche Sachen. Und dann, ja, dann fängt es an. Und dann, ja, dann tun wir zuerst ein Lied singen, dann tun wir beten, dann hocken wir sie hin, hören wir dann. Ja, dann studieren wir ein Bierchen.
Wie heißt das? Weißt du das?
Das heißt, Wort auf Deutsch, Offenbarung. Offenbarung heißt es. Okay. Und ja, und dann tun wir, nach einer Stunde haben wir, hören wir sie, wie heißt das?
Ein Lied.
Nein, eine Predigt. Nein,
macht nichts. Nur ganz kurz, also ihr habt gute Freien und habt alle eigentlich eine andere Religion, ja? Und macht das irgendwas oder ist das komplett egal für euch, wer was für Religion hat?
Nein.
Das ist eigentlich egal.
Ja, muss nur gut sein.
Genau.
Ja, für mich ist wurscht, Hauptsache die Leute können sich gut verständigen. Dass sie nicht aggressiv sind, dass sie verstehen halt.
Ja, ja, cool, gefreut mich für euch. Passt. Dann habt ihr einen schönen Nachmittag, gell?
Danke, ebenfalls.
Auch wenn das Zusammenleben verschiedenster Kulturen oft ganz gut funktioniert, wie wir soeben gehört haben, so erzählten einige meiner Interviewgäste auch von Ausgrenzungen, von rassistischen Bemerkungen und Unverständnis gegenüber anderen Kulturen und Bräuchen. Neben der Hautfarbe spielt die Religion und das Tragen des Kopftuchs dabei eine zentrale Rolle, wie wir nun im Interview mit Jenna aus Tschetschenien hören werden.
Und auch sonst, weiß nicht, du, also wie reagieren die Österreicher zu dir? Sind die nett oder weil du trägst ja auch ein Kopftuch? Gibt es da auch solche Vorurteile?
Ja,
oder wie,
ich habe Kopftuch. Gibt es viele gute Leute und gibt es schwierige Leute auch. Ich habe schon 8-9 Mal Probleme gehabt in Straßenbahn, immer mit Männern. Mhm. Wenn mit Frauen, ich kann mit sie reden, zum Beispiel, ich kann sie erklären. Wenn die Männer fragen, warum tragen sie das? Ich wollte das nicht, dass in Österreich sie Kopftuch tragen. Zum Beispiel gibt es Sorge. Die Leute, die Gesichter zu machen.
Also so ganz verschleiert mit Burka auch und so.
Und ich weiß nicht, das ist meine Religion. Mhm. Und gibt es viele, zum Beispiel Zigone, Indien, die tragt auch hier etwas und die hat keine Probleme. Zum Beispiel, warum tragen sie das? Ist nicht so heiß. Mhm. Ich wollte nicht, dass ich Österreich so Leute sehe mit Kopftuch und. Mhm. Und gibt es viele gute Leute und die fragt, ja, das ist ihre Religion. Das freut mich, wenn zum Beispiel, das ist Religion deine und sie trägt Kopftuch, das ich, ja, stört nicht. Und sie sagt, warum stört das von anderen Leuten? Ich verstehe, mit mir, das passiert auch. In der Straßenbahn habe ich mit österreichischen Frauen schon gesprochen. Viel spreche ich. Vielleicht deswegen kann ich ein bisschen.
Das ist auch gut. Ich finde das super. Man muss ja sich auch austauschen, damit man sich versteht. Ja.
In erste 2-3 Jahre habe ich nicht gesprochen. Okay. Ich wollte nicht mit Leuten reden. Ich spreche nicht.
Weil du glaubst, du kannst nicht so gut sprechen? Oder?
Ja, ich habe mir gedacht, ich werde nichts richtig sagen, dann werden die Leute lachen.
Ach
und
so.
Und nach dem 4. Jahr habe ich schon gesprochen mit Frauen, mit Kind. Und ich glaube, das ist besser, wenn sie werden zumachen und nein.
Nur so lernt man es auch.
Ja, übersetzen Sie bitte mir. Immer brauchen Sie Dolmetscher.
Ja, das eben gehörte Interview mit Jenna aus Tschetschenien war eines von jenen, die ich mit Menschen geführt habe, für die das Thema Flucht und Asyl eine große Rolle spielt. So habe ich insbesondere in den letzten Sendungen von Kultur Around the World auch Menschen vor das Mikro geholt, die eben über ihre Erfahrungen als Geflüchtete berichten. Das letzte Interview, das ich nun aber präsentieren möchte, habe ich deswegen aus dem Archiv geholt, weil es an Brisanz kaum zu übertreffen ist. Es ist ein Interview, das ich mit Xenia aus Russland geführt habe. Xenia habe ich bei meinem Studium in Wien kennengelernt und mit ihr habe ich über Putin und die russische Annexion der Krim gesprochen. Ob uns damals schon bewusst war, welchen Einfluss dieses Ereignis auf die Zukunft haben wird, werden wir gleich hören. Wieder zurück mit der Xenia nach diesem, sagen wir mal, traditionellen Bärenlied, Kalinka Malinka. Und ja, wir haben jetzt schon ein bisschen so über die Tradition, traditionelle Sachen in Russland gesprochen und auch bemerkt, dass eigentlich schon sehr viele Ähnlichkeiten eigentlich da sind mit dem Leben, was man da bei uns so kennt. Jetzt will ich ein bisschen mit dir quatschen über aktuelle Themen, was ja in den Medien eben ständig der Ukraine-Konflikt ist ja ständig in den Nachrichten. Und jetzt wollte ich dir mal fragen, wie du vor allem als Studentin internationaler Entwicklung, ja, da hat man auch mit Themen zum Tun, mit politischen, wie du die ganze Situation betrachtest. Was kannst du dazu sagen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Aber eigentlich, ich kann nicht sagen, dass ich eine Position wirklich verteile, ja. Weil da in Europa man probiert entweder neutrale Position nehmen oder man sagt gerade, dass Russland ein Aggressor ist und also das kommt alles von Russland. In Russland genau, wir haben ganz andere Positionen und das, ja, ernst zu sagen, wir haben auch sehr schlimme Propaganda derzeit. Mhm. Weil die staatlichen Fernsehkanäle, die zeigen schreckliche Sachen von dieser Situation in der Ukraine. Und genau, die sagen, dass Russland gar nichts zu tun hat damit. Und das ist, das passiert alles im Inland, in der Ukraine. Mhm. Das sind die Inlandsprobleme. Und wir müssen gar nichts machen. Mhm. Das ist auch nicht recht. Und so wie ich diese Situation sehe, das schade um die Leute, weil die sterben dort. Und ich habe auch Freunde hier in Österreich, aus der Ukraine. Und die haben Freunde in der Ukraine, die an diesem Krieg jetzt sind. Und einige von denen sind schon gestorben, die junge Leute. Das ist schrecklich. Und das, was sie dort sehen, dass die Leute werden nie mehr so, wie sie früher waren. Mhm. Also die bekommen wirklich psychische Probleme, weil die sind jetzt für den Krieg nicht vorbereitet. Mhm. Und Europa zeigt Neutralität, aber so wie ich das sehe, Europa hilft auch dafür. Also von einer Seite kommen zum Beispiel die Kräfte von Russland. Und von der anderen Seite Europa und Amerika, die kämpft auch von diesem Territorium. Weil für die Ukraine ist schlimm, dass sie eine so Bufferstaat sind. Und früher oder später so kommt diese Situation, dass zwei große Städte wie zum Beispiel EU so, und Russland, die werden diese Stadt auch teilen. Also der Kräfte dort.
Ja. Eben, es ist spannend, wie das weitergeht. Und generell, wie würdest du die Situation einschätzen jetzt, wie sich das vielleicht weiterentwickeln kann? Welche, sagen wir mal, Einigung könnte entstehen, dass die Situation wieder sich normalisiert?
Also zum Beispiel als Russin, ich kann sagen, dass der Putin ist der Superpräsident für Russland, weil er ist sehr kräftig und für unsere Mentalität und für unsere Leute nur solche, also Mensch passt. Mhm. Anders kann man nicht leben.
Starke Mensch. Ja.
Und der macht also Russland auf der Weltposition auch viel stärker, weil zum Beispiel das, was wir jetzt in Russland im Fernsehen hören, das ohne russische Wort kann Europa gar nichts machen und so weiter. Und die Leute sind sehr stolz auf das. Mhm. Und wenn die Leute stolz auf Heimatland sind, das ist auch gut. Aber wenn ich in Europa lebe, dann kann ich von europäischer Seite sagen, dass das, was er macht, ist hässlich. Das ist keine Demokratie. Das ist keine gemeinsame Arbeit mit den anderen Ländern. Er will überhaupt nicht zusammenarbeiten. Mhm. Wahrscheinlich, das ist der starke Egoismus von dem Mensch. Aber nur sagen, dass der Putin schlecht ist, ist auch falsch, weil er hat auch viele Berater. Und er entscheidet nicht selber, was er macht. Der Putin hat in dieser KGB gearbeitet, also das ist wie... Ich weiß nicht, gibt es sowas in Österreich oder nicht, aber das ist sehr starke Struktur von Sowjetunion und er hat ganz andere Mentalität und was anderes im Kopf und er stellt sich vor, dass wahrscheinlich er will wieder dieses starkes Land machen, wie das in Sowjetunion war, aber das geht nicht mehr, das ist nicht mehr Sowjetunion.
Das endet in einem Krieg, im schlimmsten Fall wahrscheinlich. Ja.
Und diese Geschichte mit Krimia, das ist also wahnsinnig, weil in Wirklichkeit, Ukraine braucht kein Krim, weil das ist eine Dotation-Region und man muss dort immer nur Geld bringen und Energie, weil die haben gar nichts dort. Und um dort alles wieder zu renovieren im Krim, Infrastruktur und alles, was gibt, das wird Milliarden Euro und bis 20 Jahre dauern. Und wofür hat das Russland jetzt sozusagen genommen, der Krim? Wir brauchen das auch nicht. Weil wir haben genug Probleme in dem Land und noch 2 Millionen Menschen. Wofür?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Aber wahrscheinlich die Politiker, die haben irgendwelche andere Idee. Also wir verstehen das sowieso nicht.
Ja, Macht ist was sehr Gefährliches, glaube ich einfach. So, das war die Rückschau auf 5 Jahre Kultur around the world. Die Welt hat sich seitdem verändert, aber die Themen sind oftmals die gleichen geblieben. Ich sage nochmal Danke an all die wunderbaren Gäste, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben und verabschiede mich eben mit den Grüßen dieser Gäste. Ihr seid herzlich eingeladen, die Sprachen zu erraten. Ich sage Servus und auf Wiederhören.
Yo, ich bin Matsuo. Demo tsukawa nai na kore anmari.
So.
Nan daro? Arigatou ka na yappari. Danke schön ist normale.
Okay.
Ja.
Und jetzt im Vergleich, dein Japanisch, wuchst du vielleicht auf Japanisch?
Nee. Nani ga yubai? Ja, kiite kurete arigato.
Ah, kiite kurete arigato.
See you later, mate. As long as you had a mate on the end, this is really all you need. No, thank you very much for having me, Jan, and it was my pleasure.
Ha sido un placer toda la conversación que acabo de tener con Jan y les deseo a todos un bonito día. Gracias y gracias, Jan.
Gracias a ti.
انا اسمي منيرفا ومصريه، كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده وقدرت ان انا اوصل لكم حته مصريه، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفقره المصريه دي.
Мені було дуже приємно сьогодні спілкуватися з вами, любі телеглядачі. Бажаю вам хорошого настрою, гарного вечора і до зустрічі. З вами була Юля und Катерина з України. До побачення.
And thank you too, Jan. It's a pleasure meeting you and please everybody listen to his radio show.
Большое спасибо, Ян, за приглашение на это интервью. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Всего хорошего.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizinle birlikte bu röportajı yapmak benim için bayağı zevkliydi. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.
Gracias a toda la gente de este país que me ha tratado con mucho cariño y espero verlos pronto en Costa Rica y la van a pasar muy muy bien.
Ma lähen varsti tagasi, aga ma tunnen, et mul on siin veel asju ajada.
Salut les hauts autrichiens.
Jetzt müssen wir wieder zurückswitchen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ja, merci, à toi.
Sena, bist du nicht, weiss ich, kannst du mich ja nochmal hören, kannst du mir eins im Füdel blasen. Ciao.
Salutar din Romania.
Okay. Ja, liebe pozdrave svima koji me čuju od Moniki iz Austrije.